Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei uns. Heute tauchen wir mal wieder tief ein in ein Thema, das oft so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber doch enorme Auswirkungen hat. Es geht um Altersdiskriminierung im Technologiesektor.
Genau.
Unsere Grundlage dafür ist ein ziemlich aufschlussreicher Bericht von Rob von Linda, der heißt The Strategic Imperative of Age Diversity in the Age of AI.
Mhm.
Und die Kernbotschaft, die ist eigentlich ziemlich direkt. Diese Fokussierung auf junge Talente in der Tech-Branche, die ja weit verbreitet ist, die ist nicht nur irgendwie ein kulturelles Ding, sondern eine ja, erhebliche strategische und auch finanzielle Bürde.
Absolut. Diese Annahme, Jugend sei quasi der alleinige Garant für Innovation, die erweist sich, wenn man genauer hinschaut, als ein ziemlich kostspieliger Irrtum.
Ja, und unsere Mission heute ist es quasi, mal zu erkunden, wie tief diese Altersvoreingenommenheit wirklich sitzt, welche oft unsichtbaren Kosten sie verursacht.
Genau.
Und welchen entscheidenden, aber oft übersehenden Wert eben erfahrene Fachkräfte mitbringen.
Und wir schauen uns auch die rechtlichen Fallstricke an, gerade auch im Zusammenhang mit KI, mit künstlicher Intelligenz, und skizzieren vielleicht auch, wie so ein strategischer Ansatz für mehr Altersvielfalt im Unternehmen aussehen könnte.
Okay, lass uns das mal genauer untersuchen. Fangen wir doch mal mit diesem, ja, scheinbaren Widerspruch an. Die Tech-Branche feiert ja ständig Wandel und Disruption.
Mhm, immer das Neueste.
Aber scheint gleichzeitig so eine Art Abneigung gegen das Altern der eigenen Belegschaft zu haben. Man könnte fast schon von einer Jugendbesessenheit sprechen.
Ja, das ist schon auffällig.
Und die Zahlen dazu sind ziemlich eindeutig. Während das Medianalter der US-Arbeitskräfte insgesamt so bei etwa 42 Jahren liegt, finden wir bei großen Tech-Firmen wie Meta zum Beispiel ein Medianalter von nur rund 28 Jahren.
Wow, 28. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist ja nicht nur in den USA so. Auch in China sieht man ein ganz ähnliches Bild. Bei Tech-Riesen wie ByteDance oder Kuaishou, da liegt das Durchschnittsalter bei 27 bzw. 28 Jahren.
Wirklich? So niedrig?
Ja, im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von 38,3 Jahren. Das zeigt schon eine sehr deutliche globale Tendenz in dieser Branche.
Dieser Trend, der spiegelt sich ja auch in der Entwicklung wider. Also zwischen 2014 und 2022 ist der Anteil der Beschäftigten im US-Tech-Sektor, die über 40 sind, von knapp 56% auf gut 52% gesunken.
Und damit unter den nationalen Durchschnitt gefallen.
Genau. Und gleichzeitig wuchs die Zahl der unter 25-Jährigen jährlich um satte 9%. Das ist mehr als doppelt so schnell wie die der über 65-Jährigen.
Was hier halt besonders beunruhigend ist, ist die systemische Natur dieses Problems. Es gibt da eine AIP-Umfrage von 2018, die hat gezeigt, dass 3 von 5 Arbeitnehmern ab 45 schon mal Altersdiskriminierung erlebt oder zumindest beobachtet haben.
3 von 5, das ist viel.
Ja, und im Tech-Sektor scheint das besonders ausgeprägt zu sein. Fast jede 5. Beschwerde, die bei der EECO eingeht, das ist die US-Behörde für Chancengleichheit am Arbeitsplatz, betrifft das Alter.
Jede 5.
Ja, und dieser Anteil liegt deutlich über dem Durchschnitt von etwa 15% in anderen Branchen. Und, was ich auch krass finde, in dieser Branche gelten ja teilweise schon 35-Jährige als alt.
Unglaublich. Und dann hört man ja auch immer wieder diesen Begriff Culture Fit. Da drängt sich schon der Verdacht auf, dass der manchmal, naja, als Vorwand dient, um Altersdiskriminierung zu kaschieren, oder?
Genau. Man hört das immer wieder. Eine Bevorzugung für, Zitat, naive junge Leute, die bereit sind, mehr zu geben, als sie zurückbekommen. Besonders in Firmen, die sich selbst als jung, klein oder schnelllebig beschreiben.
Und ältere Bewerber kriegen dann oft Absagen mit so vagen Begründungen wie überqualifiziert.
Ja, der Klassiker.
Oder eben passt nicht zur Unternehmenskultur.
Und das führt uns zu einem Phänomen, das man fast als sich selbst erfüllende Prophezeiung bezeichnen könnte. Gerade wenn es um Technologiekompetenz geht.
Wie meinst du das?
Naja, es gibt dieses hartnäckige Stereotyp, ältere Erwachsene seien unfähig, technikfeindlich oder unwillig, sich auf moderne Technologien einzulassen.
Mhm, kennt man.
Und dieses Vorurteil führt dann dazu, dass Unternehmen weniger bereit sind, angemessen in die Schulung älterer Mitarbeiter zu investieren. Dabei wird oft übersehen, dass sie vielleicht einfach andere Lernmethoden brauchen oder bevorzugen.
Also zum Beispiel?
Naja, vielleicht mehr persönliche Anleitung oder schlicht ein bisschen mehr Zeit, um Neues zu verinnerlichen. Nicht jeder lernt gleich schnell oder auf die gleiche Art.
Okay, und die Konsequenz, wenn diese Unterstützung fehlt?
Naja, der Mangel an passender Unterstützung und Schulung kann dann tatsächlich zu sowas wie Technologieüberlastung führen oder zu Verunsicherung. Und das kann die Leistung dann wirklich beeinträchtigen.
Verstehe.
Und genau diese Leistungsreduktion wird dann fälschlicherweise als Beweis für altersbedingte Inkompetenz interpretiert, was wiederum das ursprüngliche Vorurteil bestätigt. Ein klassischer Teufelskreis halt.
Na okay.
Der Kern des Problems ist also oft nicht die fehlende Anpassungsfähigkeit der älteren Mitarbeiter, sondern eher die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, in ihre Weiterbildung zu investieren und sie richtig zu fördern. Das ist eigentlich die wichtige Erkenntnis hier. Es liegt oft an der Organisation, nicht am Individuum.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der unterstreicht ja auch, Erfahrung zu ignorieren, das ist nicht nur unfair, sondern auch ökonomisch ziemlich unklug, ja sogar extrem teuer.
Absolut.
Der Bericht spricht ja von einem Billionen-Dollar-Verlust. Laut einer Studie von AARP und der Economist Intelligence Unit hat Altersdiskriminierung die US-Wirtschaft allein 2018 schätzungsweise 850 Milliarden Dollar an BIP gekostet.
850 Milliarden?
Ja. Und die Prognose für 2050, die beläuft sich auf schwindelerregende 3,9 Billionen Dollar.
Okay. Diese Zahlen muss man erstmal sacken lassen. Um das vielleicht greifbarer zu machen, 850 Milliarden Dollar, das ist ungefähr die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung von Pennsylvania.
Wow.
Und 3,9 Billionen Dollar, das ist vergleichbar mit dem aktuellen Bruttoinlandsprodukt von Deutschland.
Von ganz Deutschland?
Ja. Wir reden hier also über immense volkswirtschaftliche Verluste. Der Punkt ist ja nicht nur, dass es kostet, sondern das schiere Ausmaß. Es geht um die Wirtschaftskraft ganzer Staaten oder Länder.
Wahnsinn. Was sind denn die Hauptursachen für diese enormen Kosten? Woher kommt das?
Laut dieser Studie ist der Haupttreiber mit 57% im Jahr 2018 der unfreiwillige Vorruhestand. Das sind also Leute, die aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden, obwohl sie eigentlich weiterarbeiten könnten und auch wollten.
Okay, das ist der direkte Schaden.
Über mögliche Anwaltskosten oder Strafen bei Klagen hinaus.
Also indirekte Kosten?
Genau. Indirekte Kosten wie der Verlust von wertvollem institutionellem Wissen, eine sinkende Arbeitsmoral in der Belegschaft oder auch erhöhte Fluktuation. Das schlägt alles erheblich zu Buche. Und es gibt auch eine Studie der Federal Reserve Bank of San Francisco, die das indirekt untermauert. Die haben nämlich eine positive Korrelation gefunden zwischen Altersvielfalt in Teams und dem Unternehmenserfolg, gemessen an höheren Umsätzen und mehr Innovation.
Ah, interessant.
Die Kosten sind also wirklich vielfältig. Gesamtwirtschaftlicher Schaden, Produktivitätsverlust durch unfreiwilligen Ruhestand, direkte rechtliche Risiken, Kosten durch Fluktuation und natürlich entgangene Innovationspotenziale.
Du hast gerade den Verlust von institutionellem Wissen angesprochen. Lass uns da kurz mal reingehen. Man unterscheidet ja oft zwischen explizitem Wissen, das man leicht dokumentieren kann.
Ja, das, was in Handbüchern steht.
Und implizitem sowie tacitem Wissen, also dieses Know-how, das Verständnis für das Warum, das oft zitierte Bauchgefühl, das auf jahrelanger Erfahrung basiert.
Absolut. Und genau dieses schwer fassbare implizite und tacite Wissen, das ist es, was verloren geht, wenn erfahrene Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Das kann gerade im Zuge der digitalen Transformation echt kritisch werden.
Warum gerade dann?
Naja, erfahrene Ingenieure sind oft unverzichtbar, wenn es darum geht, etablierte Altsysteme, die sogenannten Legacy-Systeme, mit neuer Technologie zu verbinden. Die kennen halt die ungeschriebenen Regeln, die historischen Hintergründe, die Fallstricke, die in keiner Dokumentation stehen.
Und wenn dieses spezifische Wissen dann fehlt, was passiert dann?
Dann entstehen schmerzhafte Wissenslücken. Das kann die Fehlersuche massiv erschweren, Innovationszyklen verlangsamen oder im schlimmsten Fall sogar die Betriebskontinuität gefährden.
Oh je.
Die wahren Kosten dieses Wissensverlusts, die machen sich oft erst dann bemerkbar, wenn ein kritisches System ausfällt oder ein wichtiges Projekt ins Stocken gerät, weil genau diese eine Person mit dem spezifischen Erfahrungsschatz nicht mehr da ist. Und dann ist es meistens zu spät, dieses Wissen kurzfristig zu ersetzen. Das ist ein schleichender, aber potenziell verheerender Effekt.
Das bringt uns ja direkt zum nächsten Punkt, dem oft wirklich sträflich unterschätzten Wert, den erfahrene Fachkräfte mitbringen. Dieser Mythos Jugend gleich Innovation hält sich zwar hartnäckig.
Ja, leider.
Aber die Daten zeichnen da ein ganz anderes Bild. Und hier wird es jetzt wirklich interessant, finde ich. Es gibt nämlich konkrete Belege für einen sogenannten Erfahrungsvorteil.
Mhm.
Ein Report von Visier zeigt zum Beispiel, dass Tech-Profis über 40 mit zunehmendem Alter und wachsender Erfahrung häufiger als Top-Performer bewertet werden.
Das deckt sich auch mit einer Umfrage der Organisation Generation. Da haben 89% der einstellenden Manager angegeben, dass die erfahrenen Mitarbeiter, die sie eingestellt haben, genauso gut oder sogar besser performen als ihre jüngeren Kollegen.
89%? Das ist eine klare Ansage aus der Praxis.
Absolut. Eine deutliche Bestätigung.
Aber woran liegt das? Was genau macht diese Erfahrung denn so wertvoll im Arbeitsalltag?
Es ist wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren. Zum einen sicher das tiefe Fachwissen und die breite Erfahrung mit komplexen Geschäftsprozessen, verschiedenen Technologien, unterschiedlichen Unternehmenskulturen.
Mhm.
Erfahrene Mitarbeiter können oft sofort durchstarten, quasi hit the ground running, weil sie ähnliche Herausforderungen vielleicht schon kennen und gemeistert haben.
Okay.
Und zum anderen, und das wird, glaube ich, im Zeitalter der KI immer wichtiger, verfügen sie über oft hochentwickelte menschliche Fähigkeiten.
Was meinst du damit?
Na, sowas wie kritisches Urteilsvermögen, strategisches Denken, Führungskompetenz, emotionale Intelligenz. Man könnte es vielleicht auch einfach als Weisheit bezeichnen. Eine Qualität, die sich eben über Jahre entwickelt.
Es hat ja schon eine gewisse Ironie. Ein bekannter Tech-CEO wurde mal zitiert, die wertvollsten Mitarbeiter seien künstlerisch geprägte Menschen mit tiefgreifender technischer Expertise.
Ja, die Ironie ist wirklich frappierend. Die Branche sucht angeblich genau diese Kombination aus Tiefe und Kreativität, sortiert aber gleichzeitig oft genau die Leute aus, die diese Eigenschaften durch langjährige Erfahrung entwickelt haben, nämlich die älteren, erfahrenen Mitarbeiter. Ziemlich paradox.
Absolut. Ein weiterer strategischer Hebel ist ja das Mentoring. Generationenübergreifende Mentoring-Programme, also wo Erfahrene Jüngere anleiten oder auch umgekehrt, wo Jüngere ihr Wissen über neue Technologien weitergeben. Reverse Mentoring nennt man das ja.
Genau.
Das kann doch einen enormen Mehrwert schaffen, oder?
Fördert den Wissenstransfer in beide Richtungen und hält die Fähigkeiten der ganzen Belegschaft aktuell. Unbedingt. Und das kann man sogar betriebswirtschaftlich messen. IBM ist da ein oft genanntes Beispiel. Durch gezielte Mentoring-Programme und eine wertschätzende Kultur konnten die Erwerbsbeteiligung älterer Mitarbeiter von knapp 45% 1995 auf fast 70% 2023 steigern.
Immerhin.
Und noch aussagekräftiger. Studien zeigen, dass die Fluktuationsrate in Unternehmen mit etablierten Mentoring-Strukturen deutlich niedriger ist. So etwa 9% bei Mitarbeitern mit Mentoring-Beziehung gegenüber 19% bei Mitarbeitern ohne Mentor.
Das ist ein Riesenunterschied, fast halbiert.
Ja, Mentoring ist also viel mehr als nur so ein Nice-to-have für die Kultur. Es ist ein handfestes, strategisches Instrument zur Mitarbeiterbindung und zur Wissenssicherung.
Okay, neben den strategischen und finanziellen Aspekten gibt es ja natürlich auch noch eine wichtige rechtliche Komponente. In den USA schützt der Age Discrimination in Employment Act, kurz ADEA, Arbeitnehmer ab 40 vor Diskriminierung wegen ihres Alters.
Mhm.
Trotzdem kommt es ja immer wieder zu aufsehenerregenden Klagen. IBM zum Beispiel, die sahen sich ja mit Klagen konfrontiert wegen des Vorwurfs, systematisch ältere Mitarbeiter durch jüngere ersetzt zu haben.
Ja, das ging durch die Presse.
In einem Einzelfall wurde einem 61-jährigen Manager fast 1,5 Millionen Dollar zugesprochen, weil das Gericht fand, IBM habe ihn mit rücksichtsloser Missachtung seiner Rechte entlassen. Solche Fälle legen halt nahe, dass Altersdiskriminierung in manchen Firmen offenbar eine Zeit lang als, naja, übliche Geschäftspraxis angesehen wurde.
Und jetzt kommt eine neue, potenziell noch viel komplexere Gefahrenquelle ins Spiel. Künstliche Intelligenz als möglicher Verstärker von Vorurteilen.
Ah, okay.
Wie das?
Naja, im Personalwesen werden ja zunehmend automatisierte Entscheidungssysteme, sogenannte ADS, eingesetzt. Zur Vorauswahl von Bewerbern, zur Leistungsbewertung, für alles Mögliche.
Mhm.
Und das birgt eben das erhebliche Risiko der algorithmischen Ungleichbehandlung. Das heißt einer unbeabsichtigten, aber trotzdem illegalen systematischen Benachteiligung älterer Arbeitnehmer.
Aber wie genau kann das passieren? Die KI ist doch objektiv, oder?
Eben nicht unbedingt. Das Kernproblem liegt oft in den Daten, mit denen diese KI-Systeme trainiert werden. Wenn die bestehende Belegschaft eines Unternehmens, wie wir ja gesehen haben, bereits durch Altersbias geprägt ist, also überdurchschnittlich jung ist,
ja,
dann lernt die KI möglicherweise, dass Jungsein ein Merkmal für einen erfolgreichen oder passenden Mitarbeiter ist. Ganz unbewusst.
Ah, verstehe.
Und in der Folge bevorzugt das System bei zukünftigen Entscheidungen dann eben auch eher jüngere Profile und schreibt so den bestehenden Bias fort. Es entsteht eine gefährliche Rückkopplungsschleife, die Diskriminierung quasi automatisiert und skaliert. Das ist die neue Dimension der Gefahr hier.
Puh, das ist heikel.
Und die Rechtslage, die entwickelt sich entsprechend weiter. Der Fall Mobley v. Workday könnte hier wirklich ein Wendepunkt werden. In dieser Klage wird behauptet, dass die KI-basierten Screening-Tools von Workday Bewerber über 40 systematisch benachteiligt haben.
Und was ist da der Stand?
Die Klage wurde inzwischen vorläufig als landesweite Sammelklage zugelassen. Und das sendet ein ganz klares Signal. Unternehmen können auch für die KI-Tools von Drittanbietern haftbar gemacht werden, die sie einsetzen.
Okay, das heißt, man kann die Verantwortung nicht einfach abschieben.
Genau. Zukünftige Vorschriften werden wahrscheinlich verstärkt proaktive Audits fordern, um Bias aufzudecken und auch eine sorgfältige Dokumentation dieser Prozesse, einfach um sich rechtlich abzusichern.
Das klingt nach einer ziemlich vielschichtigen Herausforderung. Aber der Bericht von Rob van Linder, der belässt es ja nicht bei der Problemanalyse, sondern skizziert auch einen Lösungsweg. Einen umfassenden strategischen Plan zum Aufbau einer generationenübergreifenden Tech-Belegschaft.
Richtig.
Dieser Plan hat 4 Teile. Fangen wir mal mit Teil 1 an. Eine Kultur der Langlebigkeit kultivieren. Das klingt sehr nach einem Top-Down-Ansatz, oder?
Ja, absolut. Das Fundament muss von der Führungsebene gelegt werden. Führungskräfte müssen Altersvielfalt nicht nur rhetorisch unterstützen, sondern aktiv fördern. Und dieses überholte Paradigma Jugend ist Innovation gezielt in Frage stellen.
Also mehr als nur Lippenbekenntnisse.
Viel mehr. Das muss in der Unternehmensmission, in den Werten verankert werden. Und ein wichtiger operativer Baustein dafür sind verpflichtende Schulungen zu unbewussten Vorurteilen, dem sogenannten Unconscious Bias.
Welche Arten von Bias sind da im Kontext Alter besonders relevant? Gibt es eine typische?
Ja, im Tech-Umfeld spielen oft mehrere eine Rolle. Der Affinitätsbias, also die Tendenz, Leute zu bevorzugen, die einem ähneln.
Mhm.
Der Bestätigungsfehler, also die Neigung, Informationen zu suchen, die meine eigenen Überzeugungen stützen. Und natürlich spezifische Altersstereotype, wie eben die Annahme, ältere Kandidaten seien weniger lernfähig oder technikaffin.
Okay.
Wenn Mitarbeiter für diese Denkmuster sensibilisiert werden, ist das schon mal der erste wichtige Schritt zu objektiveren Entscheidungen. Das übergeordnete Ziel ist ja, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich alle Mitarbeiter aufgrund ihrer Leistung und ihres Beitrags wertgeschätzt fühlen und nicht aufgrund ihres Geburtsdatums.
Das leuchtet ein. Aber eine positive Kultur allein reicht ja nicht, wenn die Prozesse nicht stimmen. Das führt uns zu Teil 2 des Plans. Die Neugestaltung des Talentlebenszyklus.
Richtig. Und das fängt schon bei den Stellenanzeigen an. Hier muss man aufpassen, Formulierungen zu vermeiden, die ältere Bewerber abschrecken könnten.
Zum Beispiel?
Naja, so Begriffe wie Digital Native, hohe Energielevel oder wenn explizit ein junges, dynamisches Team gesucht wird.
Ja, das kennt man.
Stattdessen sollte der Fokus klar auf den tatsächlich benötigten Qualifikationen und Erfahrungen liegen. Und man sollte klar unterscheiden zwischen Muss- und Kann-Anforderungen.
Und wie stellt man dann im Auswahlprozess selbst mehr Objektivität sicher?
Da gibt es bewährte Methoden. Strukturierte Interviews zum Beispiel, bei denen alle Kandidaten dieselben Fragen bekommen und anhand vorher festgelegter Kriterien bewertet werden.
Okay.
Eventuell kann man auch in einer frühen Phase anonymisierte Lebensläufe nutzen, wo man sich erstmal nur auf die Qualifikationen konzentriert. Wichtig sind auch divers besetzte Interviewpanels, um verschiedene Perspektiven reinzubringen und blinde Flecken zu vermeiden.
Macht Sinn.
Und klare Bewertungsraster helfen natürlich auch, Kandidaten fair und konsistent zu beurteilen. Und nicht zu vergessen, auch die interne Karriereentwicklung muss leistungsorientiert sein und klare Pfade bieten, sowohl für Fach- als auch für Führungskarrieren, und zwar ganz unabhängig vom Alter.
Faire Prozesse sind das eine, aber was ist mit den Fähigkeiten selbst? Damit kommen wir zu Teil 3, Befähigung durch kontinuierliches Lernen. Du hattest ja vorhin schon das Stereotyp widerlegt, dass ältere Mitarbeiter nicht lernwillig seien.
Genau. Die Daten zeigen ja das Gegenteil. Über die Hälfte der Arbeitnehmer über 55 wünscht sich zum Beispiel mehr Schulungen im Bereich KI, wird aber bei entsprechenden Angeboten oft übergangen.
Krass eigentlich.
Ja.
Unternehmen müssen Weiterbildung wirklich als strategische Investition und Notwendigkeit sehen, nicht als irgendeinen optionalen Bonus. Das ist ein entscheidender Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie sollten denn solche Weiterbildungsangebote idealerweise aussehen, damit sie alle Altersgruppen ansprechen?
Der Schlüssel liegt wohl in maßgeschneiderten und multimodalen Angeboten. Das heißt, ein Mix aus verschiedenen Lernformaten, der unterschiedliche Lernstile und Präferenzen berücksichtigt.
Also nicht one size fits all.
Genau. Klassische Präsenzschulungen, interaktive virtuelle Labore, flexible Online-Zertifikate, aber auch informelles Lernen von Kollegen, Peer-Learning und Mentoring. Man kann sogar KI-Tools nutzen, um Lernpfade zu personalisieren oder passende Mentoren zu finden.
Das klingt ja nach einem doppelten Gewinn. Man kombiniert das wertvolle institutionelle Wissen der erfahrenen Mitarbeiter mit neuen, zukunftsrelevanten Fähigkeiten.
Exakt. Das stärkt nicht nur die einzelnen Mitarbeiter, sondern macht das gesamte Unternehmen widerstandsfähiger und anpassungsfähiger für die Zukunft. Und das bringt uns dann auch schon zum vierten und letzten Teil des Plans. Der konzentriert sich auf Flexibilität und Bindung. Denn wenn man Talente aller Altersgruppen gewonnen und gefördert hat, will man sie ja logischerweise auch halten.
Klar, was sind da die wichtigsten Instrumente?
Flexible Arbeitsmodelle spielen eine riesige Rolle. Also Remote-Arbeit oder hybride Modelle. Das kommt vielen erfahrenen Mitarbeitern entgegen, sei es wegen langer Pendelwege oder zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Mhm.
Auch Modelle für einen gleitenden Übergang in den Ruhestand, wo Mitarbeiter ihre Arbeitszeit schrittweise reduzieren können, oder Jobsharing-Programme sind wertvolle Instrumente. Die helfen, erfahrene Kräfte länger an Bord zu halten und verhindern diesen abrupten Verlust von Know-how.
Und was ist mit der Zeit nach dem offiziellen Renteneintritt? Ist da der Ofen aus?
Überhaupt nicht. Unternehmen sollten Wege finden, die Expertise erfahrener Mitarbeiter auch über das traditionelle Rentenalter hinaus zu nutzen.
Wie könnte das aussehen?
Naja, durch beratende Tätigkeiten für spezielle Projekte oder indem sie weiterhin als Mentoren für jüngere Kollegen zur Verfügung stehen. Es gibt ja schon Unternehmen wie IBM, Microsoft oder Salesforce, die hier mit verschiedenen Modellen zur Förderung von Altersvielfalt und flexiblen Karrieren gute Erfahrungen gemacht haben.
Ah ja.
Auch öffentliche Initiativen wie das Access to Technology Programm in Los Angeles County können da als Inspiration dienen. Wenn man all diese Elemente, also Kulturwandel, faire Prozesse, lebenslanges Lernen und flexible Bindungsstrategien zusammenführt, dann schafft man nicht nur einen breiteren Talentpool und sichert die Einhaltung von Gesetzen, man bindet wertvolle Mitarbeiter, fördert den Wissenstransfer und stärkt letztlich die Innovationskraft des gesamten Unternehmens.
Das war jetzt eine wirklich intensive Betrachtung. Fassen wir die Kernbotschaft vielleicht nochmal zusammen. Diese weit verbreitete Erzählung, dass Innovation primär von Jugend getrieben wird, die ist ein Mythos und ein ziemlich kostspieliger dazu.
Genau.
Erfahrene Arbeitskräfte sind eine unschätzbare Ressource. Sie bringen nicht nur tiefes Fachwissen und Stabilität mit, sondern eben auch genau diese menschlichen Fähigkeiten, die im Zeitalter der KI immer wichtiger werden. Was bedeutet das jetzt alles für dich, der du uns gerade zuhörst?
Es bedeutet vor allem, dass Unternehmen die Altersvielfalt nicht nur als reines Compliance-Thema sehen, sondern sie strategisch fördern und erfahrene Fachkräfte aktiv einbinden, sich einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die bauen eine resilientere, innovativere und letztlich erfolgreichere Belegschaft auf.
Mhm.
Die Zukunft der Innovation liegt eben nicht in der Spaltung, sondern in der klugen Integration der Generationen da, wo gebündelte Erfahrung auf frische Perspektiven trifft.
Und zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanke, den du mitnehmen kannst. Wenn wir darüber nachdenken, wie rasant künstliche Intelligenz bestimmte analytische, repetitive Aufgaben automatisiert, wie könnten dann genau diese einzigartigen menschlichen Fähigkeiten, die oft mit langjähriger Erfahrung verbunden sind, in naher Zukunft noch kritischer und damit auch finanziell wertvoller werden?
Guter Punkt.
Ich denke da an differenziertes Urteilsvermögen in komplexen Situationen, an die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung, die ja oft auf jahrelanger Mustererkennung basiert, oder auch an die Kunst des tiefgreifenden Mentorings. Könnte diese Entwicklung die Werteskala in der Arbeitswelt vielleicht schneller verschieben, als viele Unternehmen heute ahnen? Was denkst du darüber? Wie könnte sich der Wert von Erfahrung speziell in deinem eigenen Tätigkeitsbereich durch den Vormarsch der KI verändern? Das war's für heute bei uns. Bis zum nächsten Mal.